Herzlich willkommen auf dem feinen Sofa. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen ganz, ganz wunderbaren, feinen Gast bei mir. Es ist die Elisabeth M Mester Kemper. Habe ich es richtig
Ja, das
ausgesprochen?
hast du richtig
Kurz
ausgesprochen.
gesagt, die Elli. Und ich freue mich sehr, dass du, Elli, heute hier bei mir bist. Und ich freue mich schon so sehr auf dieses Gespräch. Du bist Tiefenpsychologin und du bist Autorin. Du hast dieses wunderbare Buch hier geschrieben, was ich von Herzen einfach nur empfehlen kann. Es heißt Familienfeier und andere Triggertage. Und wir sprechen heute gemeinsam über Familie, über Familiendynamiken. Und meine allererste Frage an dich ist, wer bist du und was ist genau Tiefenpsychologie?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, weil Tanja und ich tatsächlich durch Zufall ja auch beim gleichen Verlag sind, haben wir dann ja
Ja.
festgestellt. Und sogar die gleiche Lektorin haben wir auch festgestellt.
Genau.
Deswegen, es war ein ganz wundervoller Zufall. Also genau, ich bin die Elli und ich bin klinische Psychologin mit meinem Gebiet der Tiefenpsychologie und ich bin auch Therapeutin. Und ja, was ist Tiefenpsychologie? Also die Tiefenpsychologie beschäftigt sich mit dem Unbewussten, was ja maßgeblich viel beeinflusst von uns. Und es geht zum Beispiel darum, wenn wir viel Schmerzen erlitten haben, wie gehen wir damit um? Und es können sich eben intrapsychische Konflikte, also innere psychische Konflikte bilden. Viele kennen wahrscheinlich den Abhängigkeits- und Autonomiekonflikt, ne? Also, dass man nicht in der Balance ist, sondern dass man eben zwischen diesen Extremen hin und her schwankt. Es gibt auch den Schuldkonflikt beispielsweise. Und um damit in seinem Bewusstsein nicht so belastet zu sein, bedient man sich dann zum Beispiel der Abwehrmechanismen. Und Abwehrmechanismen ist so ein Begriff, ich glaube, der ist auch mittlerweile viel bekannt. Das ist zum Beispiel die Verdrängung oder die Projektion. Also, was macht unser Mechanismus eigentlich, damit wir nicht unserem Schmerz die ganze Zeit zum Beispiel ausgeliefert sind? Und wir beide ja auch befassen uns sehr viel mit dem Thema Trauma. Und da war für mich eben auch eine sehr spannende Brücke immer. Also ich bin nicht klassisch in der Psychoanalyse unterwegs, wo man jetzt Freud zum Beispiel kennt, sondern ich verbinde das mit dem Thema Trauma, strukturelle Dissoziation, weil genau da geht es ja darum, dass etwas so belastend war, ich kann das nicht halten, ich habe nicht die Bewältigungsmechanismen. Ja, und darum geht es ja auch in meinem Buch, darum geht es auch in Tanjas Arbeit, in meiner Arbeit. Deswegen freue ich mich voll, dass wir zusammen quatschen.
Ja, ich mich auch unglaublich fest. Das ist wirklich so spannend gewesen, weil ich kann mich erinnern, meinen ersten Touchpoint mit dir hatte ich, als ich ein Reel von dir gesehen habe. Du hast ja auch eine große Followerschaft auf Instagram und du hattest so eine Tafel bei dir und hast so Kreise gemacht und hast über das, ich glaube, das parentifizierte Kind gesprochen. Ich glaube, es ging darum, könnte das sein? Also,
Ich habe ein Video dazu, ja.
es hat mich gleich gecatcht. Ich habe gedacht, wow, was für eine coole Frau. Und ein paar Wochen später hast du mich angefragt, wegen dem Buch und ich konnte die Brücke gar noch nicht machen. Dann habe ich irgendwann geschnallt, ah, das ist sie. Ah, sie schreibt auch beim EMF. Ah, wie spannend.
Ja, ich bin dir da schon gefolgt, genau.
Ja, es ist super, super schön. Ja, magst du mal erzählen? Wir steigen mal ein in dieses Thema Familiendynamik. Was bedeutet das überhaupt? Warum hat eine Familie eine Dynamik?
Ja, ich mag das immer mit einer Metapher, wenn wir uns vorstellen, bei mir geht es im Buch ja auch um Familienfeiern, also zum Beispiel Weihnachten oder Geburtstage. Jetzt kommen diese ganzen Generationen an einen Tisch. Und ich finde, das ist schon ein Bild, das macht Familiendynamik sehr spürbar, weil jeder bringt ja seine Biografie mit und jeder hat eben seine Dynamik mit den anderen Familienmitgliedern entwickelt. Und das kann in alle Richtungen gehen. Das kann natürlich auch sein, dass man sich sehr ähnlich ist und witzelt und sich sympathisch ist. Aber es kann eben auch sein, dass zum Beispiel Bindungsmuster, Belastungen genau da wie auf so einer Bühne auf einmal sichtbar werden. Also wir können uns wirklich den Tisch auf so einer Bühne vorstellen. Und wir schauen uns jetzt dieses Schauspiel an. Und ich mache das auch gerne, wenn ich auf Familienfeiern bin und wir gehen essen. Ich gucke mir die anderen anderen Tische an. Und ich finde, man merkt immer ganz schnell, wer setzt sich wohin, wer hat wo vielleicht auch schnell so einen Triggerpunkt und ist auf einmal ganz klein. Und das alles, was uns beeinflusst in unserer Familiengeschichte und die Prägungen, das ist ein Riesenthema und da tauchen wir dann ja jetzt auch quasi ein.
Ja, und ich finde es so spannend, weil es ja oft auch ein Tabuthema ist. Familie ist so, nach außen muss Familie immer was Starkes sein, was sein, was dich trägt, was für dich ganz nährend ist. Aber wenn man so in Familiendynamiken hineinschaut und das mal genauer und tiefer betrachtet, dann stellt man sehr oft fest, so tragend ist es nicht immer oder in vielen Fällen eben sind da ganz viele Triggerpunkte, sind da ganz viele Themen, die nicht integriert sind und wo man sich da an einer Feier zum Beispiel, wenn man so sichtbar zusammenkommt, extrem zusammenreißt und vielleicht dann auch merkt, boah, ja, da kommt ein Riesenstress eigentlich in meinem System auf, was ich eigentlich gar nicht will. Und dann ist man ja dann wieder in diesen Überlebensstrategien drin, in diesen Kompensationen, und dann wird es unglaublich kompliziert und schwierig.
Ja, die Bewältigungsmechanismen, ne? Da sieht man immer auch ganz gut, was habe ich zum Beispiel als Kind gelernt innerhalb dieses Familiensystems, wie ich nicht vergessen werde eigentlich auch, ne? Also es geht ja darum, dass für die Kinder, für Babys, für Kleinkinder besonders, sind die Bezugspersonen, meistens ja die Eltern, wirklich die ganze Welt. Also das ist deren Welt. Die haben ja dann niemand anderen und die brauchen die ja, um zu überleben. Also wir reden ja hier wirklich von was ganz Ursprünglichem. Und Kinder sind sehr raffiniert da drin, dass sie eben Strategien finden, was muss ich machen, damit ich irgendwie bleiben darf, weil ich kann mich nicht alleine tragen, ich kann mich nicht alleine koregulieren, ich kann nicht meine Emotionen aushalten und ich kann mich auch nicht alleine versorgen. Also es geht ja auch eben um die Grundbedürfnisse. Und wie feinfühlig, den Begriff habe ich auch in mein Buch eingebracht, und der passt ja so sehr zu deinem Feinsein. Die elterliche Feinfühligkeit, also wie feinfühlig kann sich zum Beispiel ein Elternteil auf sein Kind einpendeln eigentlich auch? Also es geht um eine wechselseitige Dynamik. Sehe ich, spüre ich bei meinem Kind die Grundbedürfnisse? Gehe ich darauf ein, erfülle ich diese? Ne? Und da ist dann ja eben die Verfügbarkeit dieses Elternteils zum Beispiel total relevant, weil wenn die Mutter dann getriggert ist, du hast die Triggerpunkte schon angesprochen und dann nicht verfügbar sein kann, dann kann sie die Grundbedürfnisse in dem Moment vielleicht nicht adäquat befriedigen und das Kind hat dann wie einen Mangel oder lernt zum Beispiel, okay, meine Mama ist abends am Essenstisch immer sauer, wenn die von der Arbeit kommt. Was mache ich dann? Was sind meine Bewältigungsmechanismen? Ne, ich kann zum Beispiel nicht in den Kampf oder die Flucht gehen, ich bin zu klein, ich bin zu schwach. Ne? Also ich rede jetzt aus einer Perspektive, die Kinder denken nicht so abstrakt darüber. Das ist ja neurobiologisch, ich meine, der präfrontale Kortex entwickelt sich ja erst Ende 20 zum Beispiel wirklich aus. Aber es geht darum, was macht der Körper, das ganze System, um zu überleben. Und dann ist es oft die Anpassung. Freeze, also erste Dissoziation vielleicht auch schon und Anpassung. Das lernen dann zum Beispiel viele Kinder.
Also ich schmeiß ein bisschen nach meiner Biografie jetzt in unser Gespräch hinein, was total spannend ist, weil ich das so erlebt habe als Kind. Als Kind ist dir überhaupt nicht bewusst, dass du traumatisiert wirst. Weil es ist ja einfach normal. Dort, wo du drin steckst, das ist deine Welt, wie du gesagt hast, das ist deine Realität, das ist dein Erleben und man stellt das nie in Frage. Oder man stellt es ganz lange nicht in Frage. Es ist wirklich, also ich musste 10, 11, 12 werden, bis ich mal angefangen habe, etwas kritischer zu werden und herauszufinden, da läuft was ein bisschen schief. Da ist etwas nicht so okay. Und schlussendlich habe ich ja immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig. Und das ist ja auch absolut typisch für Kinder, weil es ja ihr Erleben ist und sie das noch nicht auf andere ummünzen können oder erkennen können, ich mache ja nichts falsch, aber ich bin falsch. Und dieses Ich bin falsch, das hat ja auch viel mit Scham zu tun, dieses Gefühl, diese Überzeugung, ich bin falsch, die prägt einfach so, so, so krass.
Unglaublich, ja. Und nicht nur, dass ich die Schuld auf mich nehme, weil ich als Kind das auch nicht verstehen kann, sondern es geht ja auch darum, wenn ich jetzt verstehen würde, mein Vater ist beispielsweise schuld an wirklich auch üblen Taten, ja, beispielsweise, was macht das denn mit mir, wenn ich ja eigentlich dieser Situation ausgeliefert bin und ich würde jetzt wirklich mit jeder Faser meines Körpers verstehen, dass mein Vater schuld ist. Na, dann kommt ja auch Angst, ich bin ausgeliefert und ohnmächtig. Also auch hier sind wir wieder in den Schutzmechanismen, Abwehr, Bewältigung. Es ist leichter für ein Kind dann, ich bin schuld, ich passe mich an. Hauptsache, ich kann in diesem System, von dem ich überlebensabhängig bin, bleiben. Und irgendwo ist ja auch immer die Hoffnung, weil das sind ja dann die Eltern, das sind ja die Menschen, die das Kind auf die Welt gebracht haben. Ich will ja von denen geliebt werden. Will ja von denen gesehen und gehört werden. Das ist auch ganz oft im Loyalitätskonflikt mit drin, der mit der Scham auch ganz oft einhergeht, ne? Wenn ich mich jetzt entferne, gerade so im Erwachsenenalter, ne, wenn man dann vielleicht wirklich lernt, so langsam, ich darf die Wahl haben und ich entferne mich zum Beispiel, aber verrate ich dann nicht meine Familie? Bin ich dann nicht eine schlechte Tochter zum Beispiel? Also da schwingen ja auch wirklich so viele intensive Zustände mit, die uns auch ganz arg belasten können, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja, definitiv. Und eben, es ist immer noch so ein krasses Tabuthema.
Ja.
Und es ist so spannend, weil ich mir das heute so überlegt habe. Es ist so, alles, was ich so ein bisschen aufgreife, ist immer so ein Tabuthema. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie scheinbar habe ich so einen Magnet in mir, der das so wie anzieht.
Du machst es aber gut. Ich bin dir auch schon vorher gerne gefolgt. Du machst das gut. Und deswegen ist es super, dass du es machst.
Danke vielmals, Ellie. Aber es war nie irgendwie, zum Beispiel, es war nie wirklich der Plan, jetzt ganz konkret zu sagen, ja, ich spreche jetzt über die Mutterwunde. Im Gegenteil, das war vielmehr so ein Ding in mir, wo, wenn ich das jetzt hier benenne, dann geht mir der Arsch auf Grundeis, aber es ist jetzt gerade so wichtig für mich, dass ich das teile. Ich teile es jetzt einfach mal. Und ich merke, es gibt ganz viele Menschen, die beobachten, aber sich nicht trauen, etwas dazu zu sagen. Und diese Tabus, ich breche die unglaublich gerne auch ein Stück weit auf, aber in meiner Welt, und ich sage es immer ein bisschen extrem, ich bin manchmal ein bisschen ein extremer Mensch, aber in meiner Welt, in meinem Verständnis hat jeder irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Mutter- und ein Vaterthema. Was sagt die Tiefenpsychologin dazu?
Also Freud würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir haben ja den Ödipus-Komplex, ne? Jung hat noch Elektra-Komplex ergänzt. Was würde ich dazu sagen? Also tatsächlich, da habe ich ja auch schon mit dir drüber geredet, meine Anfänge damals vor 3, 4 Jahren mit Social Media, habe ich ja über Mutter- und Vaterwunde auch gesprochen. Das fand ich ja so krass, als wir darüber geredet haben. Ich würde sagen, jeder hat auf jeden Fall ein Familienthema. Weil das bleibt gar nicht aus, weil wir eben transgenerational viel mitbekommen und gerade eben die älteren Generationen entweder gar nicht im Fühlen waren, ne, Kriegsgeneration sind. Also mein Vater ist ja auch mit Gewalt aufgewachsen zum Beispiel. Und wenn der wütend war, dann hat man gemerkt, dass er schon im Affekt alte Verhaltensweisen weitertragen wollte. Und deswegen, jeder hat Themen in seiner Familie, jeder, jeder und jeder. Und ob es immer Vater oder Mutter ist, dafür sind ja auch mittlerweile die Familienkonstrukte sehr frei, ne? Man hat manchmal auch nicht mehr die typischen Vater, Mutter. Aber ich würde schon auch sagen, ja, es gibt in jeder Familie Themen, in jeder Familie auch Belastungen. Und es liegt vor allem an uns jüngeren Generationen, weil wir mehr aufgeklärt sind, vieles aufzulösen. Und das ist oft sehr schwer, weil wenn wir jetzt darauf gehen, was du gesagt hast, du hast so mit 11, 12 das erste Mal auch so kritisch wirklich was erfasst. Das erlebe ich bei meinen KlientInnen auch viel. Die, ja, wie so eine Trauer darum. Also wenn sie dann zum Beispiel in der Schule waren und gemerkt haben, ah, okay, also manche haben ja ein ganz anderes Zusammenleben in der Familie. Ne? Also die können, die kriegen vielleicht was zu essen zu Hause, da wird gefragt, wie war dein Tag, wie war die Schule? Und dieser Kontrast sorgt bei vielen dann auch so im Teenageralter dafür, dass sie da auch wirklich merken, alles, also nicht alles, was ich erlebt habe, ist in Ordnung gewesen oder normal oder ne, was ist normal, aber so, dass es mir gut tut.
Und das könnte dann schon so die erste Krise sein, oder? Die da
Ja.
aufbricht.
Wir sind ja beim Selbstbewusstsein. Also das ist ja so ein Begriff, den man wirft man ja immer so rein. Aber was heißt der? Der bildet sich ja schon beim Kind aus. Das Kind ist ja in so einer Eher so einer äußeren Selbstorganisation, würde ich sagen. Also was muss ich wie machen, um hier zu bleiben, was wir jetzt schon ein bisschen hatten. Und danach entwickelt sich ja auch, wer bin ich denn eigentlich in dieser Rolle? Also Kinder, die sicher gebunden sind, die möchten auch ja, experimentieren. Da sind wir beim Explorationsverhalten. Ich möchte die Welt entdecken, ja. Ich möchte vielleicht Mama auch helfen beim Backen oder so weiter. Ich möchte neugierig sein. Und selbst das, wenn das schon fragil ist, dann geht es von da aus ja weiter, weil es kommen mehr Erfahrungen, dann in der Pubertät, die sowieso schwierig ist, und den ganzen Hormonen und was man dann für Schulerfahrungen vielleicht macht und in der Peer Group und so weiter. Das heißt, es wird ja von der Fragilität wird es ja nicht unbedingt stabiler.
Nein.
Ne? Und dann sitzt man da im Erwachsenenalter und dann sind viele von uns in Therapie. Ich war auch schon früher in Therapie, ja, und muss dann auf einmal ganz viel nachholen. Und da ist oft Trauer um das frühere Ich.
Ja, genau. Trauer um das, was man nicht gehabt hat, was gefehlt
Ja,
hat, oder?
genau. Was hat
Was?
gefehlt und was hätte ich eigentlich
Ja.
gewollt, gebraucht? Was hätte mir auch zugestanden, ne?
Ja. Und das sind so ganz wichtige und tiefe Prozesse. Was ich erlebe, ist, dass viele Menschen noch ein Stück weit Angst oder mindestens Respekt haben vor diesen Prozessen. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, also ich merke, ich glaube, die Menschen, die mir zum Beispiel folgen, die wollen schon viele Antworten haben und viele sind auch schon sehr tief in ihrer Heilungsreise drin. Also waren zum Beispiel auch in Therapie, sind in Therapie. Aber es gibt auch welche, die ja auch wirklich Angst davor haben, weil dann aber eben auch zum Beispiel Themen wirklich in der Familie vorgefallen sind, die auch sehr schwer sind, alleine zu tragen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man eben sich Hilfe holt. Wenn man nur immer alleine war, dann fällt es einem oft auch schwer, nach Hilfe zu fragen. Das ist ja das Nächste eigentlich, ne?
Kenne ich sehr gut. Muss es ja alleine können. Oder
Ja.
am Schluss bist du immer alleine.
Ja, das habe ich auch, ja. Und auch, wenn dann was nicht funktioniert, also ich bin zum Beispiel tatsächlich eher auch vermeidend gebunden. Das ist ganz schwierig. Also mein Partner und ich, wir haben ganz viel erarbeitet und immer wieder erarbeitet, weil für mich ist dann, wenn irgendwas nicht klappt, dann ist für mich diese Überzeugung, die wieder reaktiviert wird. Ja, siehst du, genau deswegen muss ich immer alles alleine machen, weil ich kann mich auf niemanden verlassen.
Genau.
Ja.
Willkommen im Club.
Ja, und das ist so, es ist so anstrengend. Man ist so hochfunktional und merkt dann selbst oft zu spät, wann es einem überhaupt nicht mehr gut geht. So. Ja.
Das hat ja dann auch viel wieder mit Grenzen zu tun.
Ja.
Wenn man so die eigenen Grenzen nicht kennt, die eigenen Bedürfnisse nicht kennt, mein System ist so. Es musste sich so früh einschießen auf die Bedürfnisse der anderen, weil das so fragil war, dieses Familienkonstrukt. Ich wusste nie, was mich erwartet, das Kind. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe wirklich eine relativ lange Zeitspanne von meiner Kindheit, erinnere ich mich gar nicht wirklich an das Gesicht von meiner Mutter, sondern nur an einen Ausschnitt von ihrem Gesicht, nämlich dieser Falte hier.
Oh, okay,
Ich
ja.
hatte eine Falte zwischen den Augen und ich habe immer diese Falte gelesen, weil ich gewusst habe, je nachdem, wie tief die ist,
Ja, oh wow.
laufe ich auf dünnem Eis oder laufe ich eher auf sicherem Boden. Und das ist extrem in mein System eingebrannt gewesen. Also es war, meine Bedürfnisse haben nicht gezählt. Ich musste immer wissen, was braucht der andere. Sonst hätte ich mich nicht sicher gefühlt. Und als ich dann verstanden habe, dass das so nicht funktioniert und dass ich meine Bedürfnisse wirklich auch kommunizieren muss, damit das Gegenüber auch mich sehen kann, das hat ja auch wieder mit Sichtbarkeit zu
Ja.
tun. Da weiß ich noch, kann mich so gut erinnern an eine Situation, wo ich meinem Mann gegenüberstand und mein ganzer Körper hat gezittert und es ging um etwas so Banales. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war super banal und ich habe ihm gesagt: Hey, schau, ich zittere gerade, weil ich versuche, dir zu sagen, was ich von dir will und ich schaff's nicht.
Ja. Oh ja, ich kann das so nachempfinden. Ich musste gerade bei der mit der Falte an den Begriff der Hypervigilanz, also der erhöhten Wachsamkeit. Bei mir war es auch so, wenn mein Elternteil eben die Treppe hochgegangen ist, ich habe direkt, wenn ich auf dem Bett gelegen habe, um mich zu entspannen, habe ich alles weggeschmissen und habe mich hingesetzt und habe dann so getan, als würde ich jetzt die Hausaufgaben machen. Also solche Dinge, man hört es, ne? Wer geht die Treppe hoch? Wie wird die Treppe hochgegangen? Wie tief, wie du sagst, sieht die Gesichtsfalte aus? Wie angestrengt ist gerade deine Mutter zum Beispiel? Und was du auch gesagt hast mit dem, es war eigentlich so banal, also die Situation mit deinem Mann, das sind aber oft genau diese Situationen. Also da sind wir bei Familienroutinen und Rituale, darüber habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Es sind ja, weil da findet die Dynamik ja statt im Alltag. Es ist ja, wie sind denn eure Routinen, ne? Also wie läuft der Morgen und der Abend etc. ab und was passiert in diesen Routinen? Weil Kinder lernen ja im besten Fall Vorhersehbarkeit. Ja, morgens stehe ich auf und ich gehe ins Bad und das ist ja alles so berechnend und das gibt ja eigentlich Sicherheit. Wenn aber zum Beispiel der Vater jeden Abend betrunken ist, dann ist das ja auch eine Routine. Also die entwickeln ja Wenn-Dann-Systeme. Wenn Papa abends am Tisch sitzt, dann ist er schon schneller sauer. Und also diese Wenn-Dann-Systeme entwickeln sich in den Routinen und in den Ritualen. Zu Ritualen gehört ja Weihnachten. Wie feiern wir Weihnachten? Auch das, das ist ja wie so eine Handschrift. Du feierst das. Feiert ihr Weihnachten überhaupt? Ich weiß gar nicht. Oder feiert ihr die Rauhnächte?
Ja, genau.
Ja, alles gut. Meine Tante macht das ja viel und ich mache so beides zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel sehr, teilweise auch sehr gläubige Familienmitglieder, christlich. Und ich habe aber auch zum Beispiel einige nordische.
Ah,
Dann auch,
schön.
wir haben dann auch in Dänemark Feste gefeiert. Deswegen habe ich mir das gerade schon gedacht. Okay, aber ja, nehmen wir doch einfach das, ja? Und da habt ihr eure eigene Handschrift. So macht ihr das. Und ihr macht das anders, als ich das mache. Und Person X macht das wieder anders. Das heißt, das ist ja sowas, so machen wir als unsere Familie das. Aber das kann in beide Richtungen gehen. Das kann irgendwie ein Vorzeigebild sein, das kann toll sein, das kann aber auch sein, ja, und eigentlich streiten wir uns nur und eigentlich hat jemand sogar Angst, ne? Oder wie auch immer. Also in diesen banalen Situationen findet genau das statt im Endeffekt.
Und genau dort müsste man ganz fein hinschauen. Und macht man oft nicht, weil es ja banal ist, oder?
Genau, also ich kenne das in meiner Arbeit so. Ich habe ja auch in Kliniken zum Beispiel viel gearbeitet und die Patienten, Patientinnen, die wurden gar nicht so ausführlich nach der Familienanamnese, nach der Sozialanamnese, also wie findet denn überhaupt der Alltag statt? Wie findet Familie statt? Gefragt. Ne, also im Gesundheitssystem sind ja oft auch wenig Ressourcen eben für genau diese Aspekte. Und damit beschäftigt man sich tatsächlich nicht viel, weil da müsste ja mal jemand nachfragen eigentlich, sodass man ins Denken darüber kommt, ne?
Es ist interessant. Also während ich so mit dir spreche, ploppt immer mehr und mehr so eine Frage auf in mir. Ich bin ja selbst auch Mama.
Ja.
Ich habe ja drei Kids
Ja.
und bin mit meinem Partner auch schon, wir sind schon lange zusammen, wir sind schon 26 Jahre jetzt
Oh.
zusammen. Ich habe lange, lange immer gesagt, ich bin beziehungsunfähig.
Okay, das ist ein Statement.
Ja, gell? Und nachdem ich gemerkt habe, ja, jetzt sind wir schon 20 Jahre zusammen, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Habe ich so geschnallt, ja, ich glaube, so beziehungsunfähig bin ich wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich eher anders gewesen, dass genau in meiner Ursprungsfamilie die Menschen nicht beziehungsfähig waren oder eben ich bin sehr desorganisiert groß geworden.
Okay.
Dass das sehr, sehr schwierig war da für mich. Aber meine Wahlfamilie jetzt hat ja auch eine Dynamik. Und wie gehe ich jetzt als Mama damit um? Also erkenne ich diese Dynamik? Also manchmal erkenne ich Dynamiken in unserer Familie. Also ich sehe zum Beispiel, das mittlere Kind ist oft das Kind, was sehr ausgleicht, was sehr ausbalanciert. Wenn es Streit gibt unter diesen dreien, ist es meistens das mittlere Kind, das nachgibt, dass es Frieden gibt, dem Frieden zuliebe. Ich hasse das, ja. Und das ist so, und das ist dann so super interessant, dann auch das immer wieder zu benennen. Also ich kommentiere dann sehr oft auch in der Familie, was ich sehe,
Ja.
ohne es zu bewerten, aber einfach, dass es sichtbar wird, dass es ins Bewusstsein kommt.
Ja.
Aber manche Dynamiken, kann ich mir sehr gut vorstellen, wo ich drin stecke, die sehe ich nicht, weil sie einfach ein blinder Fleck sind. Wie geht man damit um, als Mama oder als Papa?
Ja, ich wollte kurz zurückfragen, was hast du? Du hast gerade gesagt, das hasse ich mit dem Frieden, hast du gerade was gesagt. Da wollte ich einmal kurz fragen, kannst du mir das kurz erklären vielleicht?
Ah, da habe ich eine he heftige Prägung.
Okay,
Weil
also
ich das.
Friedenswillen meinst du, das löst viel in dir aus, wenn man das irgendwie als Moral hat, oder was meinst du?
Ja, weil das oft, das war oft so mein Endgegner, dieser
Okay.
Satz. Wenn
Ah, okay.
ich als Kind rebelliert habe, und ich war der Rebell in der Familie, ich war nicht das angepasste Kind, und wenn ich rebelliert habe, das war immer so der letzte Satz. Mach's, Tanja, mach's dem Frieden zuliebe. Mach's dem Frieden zuliebe auf Schweizerdeutsch.
Ah, da
Und
kriege ich Gänsehaut. Ich hasse das.
ja, und das war so, weißt du, warum das so schlimm für mich war? Weil wenn ich es gemacht habe, haben alle anderen, die anderen drei haben ihren Frieden gehabt und ich habe ihn nicht gehabt. Und das fand ich so schlimm, weil ich das Gefühl hatte, es gibt keinen Frieden in mir.
Ja, also ich kann das so nachempfinden, weil ich habe zum Beispiel auch Täter in meiner Familie. Die waren nicht bei mir Täter, sondern bei einer jüngeren Person sogar noch als ich. Und ich habe zum Beispiel sofort den Kontakt abgebrochen. Und damit habe ich nicht nur den Kontakt zu diesen Personen verloren, sondern auch zu den Personen, die die Täter mit geschützt haben, des Friedens willen. Also auch das war so ein Satz, ja, aber ne, die Harmonie, und es geht natürlich gar nicht. Und das ist auch so ein Punkt, deswegen, ich kann den Satz so nachempfinden. Und deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt, weil du auch diesen Hass angesprochen hast, weil da wirklich dann auch so intensive Wunden und Gefühle mitschwingen. Ne? Ja. Aber um auf die Frage jetzt natürlich auch zu kommen. Ja, weil es ist ja genau das, was man oft nicht merkt, also dass man nicht immer eben diese Dynamik oder seine Prägung bewusst hat. Da sind wir Tiefenpsychologie, das Unbewusste, ne? Weil wir wollen auch nicht 24/7 an alles erinnert werden, und das ist auch in Ordnung. Und auch Routinen und Rituale, wenn sie ablaufen, im besten Fall müssen wir auch nicht drüber nachdenken, ne? Eure Morgenroutine ist ja im besten Fall total eingespielt als Familie. Ja, sodass ihr da auch komplett müde die durchführen könnt. Was wichtig ist, da habe ich auch zum Beispiel ein Fallbeispiel in meinem Buch. Ich glaube, das erklärt es ganz gut. Da waren die bei einer Familienfeier eben auch Weihnachten. Und die jüngere Tochter hat sich dann eben dazu entschieden, auch sich vegan zu ernähren. Und dann kam von dem Opa zum Beispiel sehr abwertende Sprüche. Und das sind so abwertende Sprüche, die kannte die Mutter von sich eben auch immer sehr. Da haben wir jetzt eine Familiendynamik. Und früher hat sie ganz oft eben das einfach ignoriert. Also das Kind war ausgeliefert eigentlich in der Situation. Und sie hat sich nicht getraut, was zu sagen. Und die Tochter war dann eben auch sehr traurig darüber. Mama, warum schützt du mich nicht? Und das hat sie dann eben genommen, zum Beispiel, dass die Tochter eben traurig darüber war und ja auch ein Bedürfnis geäußert hat. Und das dann zum Beispiel bei einer Familienfeier korrigiert und dann gesagt hat, ich möchte nicht, dass du meiner Tochter jetzt irgendwie sagst, was sie zu essen hat oder nicht. Also da eben korrigiert und eine unbewusste Dynamik bewusst gemacht hat und das Bedürfnis des Kindes gesehen hat. Es geht ja nicht darum, dass wir nie was falsch machen oder dass du als Mama, du kannst nicht immer alles ins Bewusstsein holen und dann noch von drei Kindern. Ja, aber es geht darum, wenn dann zum Beispiel dein Sohn zu dir kommt und sagt, Mama, das hat mich jetzt ganz doll verletzt oder ich fühle mich jetzt traurig oder ich bin auch total wütend. Das dann zu sehen, weil da können wir dann eben aufarbeiten, ne? Und auch ganz wichtig, du bist ja nicht nur Mama, du bist ja trotzdem auch Tanja, ne? Also wenn du getriggert bist, ne? Dann auch zu gucken, was ist gerade mit der kleinen Tanja in mir los? Also was wurde denn gerade bei mir reaktiviert und sich dafür auch die Zeit zu nehmen? Ich habe zum Beispiel auch so Trigger-Tagebücher, Grenzen-Tagebücher oder auch so innere Aufstellungen als Übung ja in meinem Buch, weil davon halte ich sehr viel. Das bewusst machen und nachbeeltern, also auch selbst mitfühlen, mit dir zu sein. Du bist ja nicht nur die Rolle der Mama oder der Frau, der Ehefrau, wie auch immer. Du bist ja auch Tanja.
Und das finde ich so wichtig, weil also auch die Tatsache, alles, was triggert, ist einfach noch nicht integriert.
Ja,
Und
es wird reaktiv.
Ja, du weißt eigentlich dann ganz genau, was du noch zu tun hast. Und ich, also früher habe ich mich ziemlich bemitleidend manchmal angeschaut gefunden, wow, das hat nie ein Ende mit mir.
Oh Mann, ja.
Und heute finde ich es aber spannend, weil ich finde, ah, es ist so interessant. Es gibt so viele Themen in mir drin, die ich anschauen darf und wo ich tiefer gehen darf und wo ich, du hast das jetzt so schön gesagt mit diesem Nachbeeltern. Also dieses eine gute Mutter für mich sein, das
Ja.
ist für mich wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Job.
Ja.
Und das tut mir unglaublich gut. Und gleichzeitig halt auch nicht eine gute Mama klingt so wieder mit einem riesen Anspruch an diese Mutterrolle, finde ich, aber die Mama zu sein, die meine Kinder brauchen.
Ja.
Die für sie richtig ist. Und ich habe drei Kinder und ich bin dreimal Mama.
Ja.
Mein Sohn braucht eine andere Mama als meine mittlere
Ja.
Tochter oder als meine kleine Tochter. Und ich war auch eine andere Mama, als ich meinen Sohn geboren habe. Er erlebt eine andere Mama.
Ja. Ja.
Und
Spannend, ja, die Geschwister untereinander haben auch quasi alle eine andere Kindheit. Darüber habe
ja.
ich auch in meinem Buch geschrieben,
Ja.
weil du warst anders in deinem Prozess fortgeschritten mit deinem ersten Kind, mit deinem zweiten
Ja.
Kind. Du hattest dann schon mal eine Geburt beim zweiten Kind.
Ja.
Jedes Kind ist anders. Jedes Kind
Ja.
berührt andere Punkte in dir oder
Ja.
ähnelt dir und deinem Partner in anderen
Ja.
Aspekten und löst auch vielleicht in anderen Aspekten was aus.
Ja.
Also jeder hat ja eine individuelle Mama in dem Sinne, ne? Und das,
Ja.
was auch wirklich wichtig ist, diesen Druck da auch rauszunehmen, weil wenn wir zum Beispiel bei Mama sein bleiben, es ist total natürlich und verständlich, dass sich zum Beispiel die Familienroutinen, über die wir jetzt ja schon viel gesprochen haben, auch erstmal komplett verschieben. Weil wenn dann auf einmal ein neues Individuum mit dabei ist, dann steht die Welt Kopf und eine
Ja.
Geburt ist was ganz Krasses. Also, dass man da auch erstmal seine Zeit braucht. Ganz viele haben ja auch Wochenbettdepression, ja, das ist ja
Ja.
gar nicht mal so selten das Thema, kann sich auch in Psychosen tatsächlich
Ja.
entwickeln. Also, was da eben auch geleistet, körperlich
Ja.
geleistet worden ist, emotional, es darf auch erstmal was nicht funktionieren.
Ja.
Ja, also, das ist so, so wichtig und
Ja.
es ist so wichtig, sich da auch Hilfe holen zu dürfen, dass das auch enttabuisiert wird.
Ja, genau. Also das waren ja meine Anfänge.
Ja.
Geburt, Schwangerschaft, dieses selbstbestimmte Gebären auch. Und das habe ich so schnell gecheckt, dass auf uns Frauen auch so ein riesen Erwartungsdruck liegt. Das Kind kommt auf die Welt, jeder will es anschauen. Dieses Wochenbett ist eigentlich zum Erholen da, aber meistens schauen die Frauen schon, dass die Figur wieder perfekt, also ich überspitze es jetzt ein
Ja.
bisschen. Und dass man wieder eine Routine hat und mit dem Baby kann man doch das und dies und jenes machen. Und ich dachte mir damals schon, oh, das ist so unnatürlich. Also für mich waren so diese 8 Wochen nach der Geburt, es war so diese heilige Zeit. Ich wollte von niemandem was wissen. Es war
Ja.
meine Höhle, weil das die Zeit war, um mit diesem Kind anzukommen.
Ja,
Und
ja.
in diese Beziehung zu kommen mit diesem Kind. Ich habe den Leuten dann immer gesagt, hey, du hast noch genug Zeit, dieses Baby zu sehen. Der
Ja.
Mensch lebt ein Leben lang.
Ja, voll. Und ne, ich kenne auch Menschen, die wollen sehr schnell wieder viel um sich herum haben. Und da wirklich, da sind wir beim Thema Grenzen.
Ja.
Genau das, was du brauchst, weil du hast dieses Kind gerade auf die Welt
Ja.
gebracht. Ja? Und zum Beispiel mit so circa 6 Wochen kommen ja auch die ganz konkreten Bindungssignale des Kindes. Ne? Vorher ist es ja auch, ich schreie, da gibt
Ja.
es Bedürfnisse. Und dann kommt ja auch das Lächeln
Ja.
beispielsweise. Das sind Bindungssignale. Und wie schön ist es dann auch, wenn du als Mama, ne, als primäre Bezugsperson diese Bindungssignale mit deinem Kind durchlebst. Und da sind wir auch bei diesem Einschwingen und Pendeln, was wir am Anfang schon
Ja,
hatten.
genau.
Da genau darum geht es ja. Ihr dürft ja erstmal euren Rhythmus finden.
Genau.
So, und ja, das ist ja auch schon eine Familiendynamik. Da entsteht ja
Ja.
jetzt quasi wieder eine neue, weil wir ein neues Systemmitglied ja im Endeffekt haben, ein neues
Ja.
Familienmitglied, ne?
Genau. Genau, und ich finde es so faszinierend, auch in der Biografie. Also du bist mit einem Partner unterwegs
Ja.
und du schwingst dich auf diesen Partner ein. Und du, wir beide wissen ja, Partnerschaft ist etwas, wo man immer dran arbeiten darf oder immer wieder ins Bewusstsein gehen darf in dieser Partnerschaft. Und manchmal ist man ein bisschen näher miteinander unterwegs und geht man wieder auseinander und kommt wieder zusammen. Das ist für mich sehr dynamisch. Und dann kommt da ein Kind dazu. Dann hast du eine Beziehung mehr. Und dann gibt es eine Partnerschaft mehr und es kommt noch vielleicht ein zweites und ein drittes Kind dazu. Also es wird so, wow.
Genau, ihr seid halt auch nicht mehr nur Partner, ihr seid dann auch noch Eltern, ne? Also es sind ja auch verschiedene Rollen, die man füllt. Und bei vielen, ja, kommt dann ja auch die Partnerschaft erstmal zu kurz, ne? Man muss wieder neue Prioritäten setzen. Das, ja, und man verliert sich oft auch selbst, ne? Und wenn dann noch dazu kommt, dass manche ja eben auch, wo eine Geburt wirklich mit Risiken verbunden war, wo das Baby vielleicht nicht gesund ist, wo es dann auch wirklich um schwere Themen geht, wo es um Geburtstrauma geht und so weiter, ne? Also da geht es ja wirklich darum, dass man ganz sehr gut schauen muss, auf sich schauen muss, sich um sich kümmern muss. Und wenn dann noch Druck von außen ist, ist es ja ganz schwer tragbar, aushaltbar.
Das ist tatsächlich schon so, ja.
Ja, das ist ein Riesenthema, das
Ja,
Muttersein, ne? Ja.
mega. Da könnten wir vielleicht auch mal noch drüber sprechen.
Ich meine, da bist du viel mehr die Expertin als ich. Ich kann entwicklungspsychologisch was sagen, aber du bist die dreifache Mama von uns. Du hast natürlich deine ganzen Erfahrungen auch mit dabei, ne?
Ja, es ist spannend. Ich mag mit dir noch kurz oder kurz oder länger in das Thema transgenerationales Trauma
Darf ich
einsteigen.
vorher noch was sagen? Weil mir ist gerade was eingefallen, weil du hast, was
Natürlich.
ich auch wichtig finde bei der Anteilearbeit, wir haben darüber gesprochen, Nachbeeltern, auch so von der kleinen Tanja zum Beispiel. Eine Sache, die meine Klientinnen auch viel haben, ist der innere Teenager eigentlich. Der wird nämlich ganz oft vergessen. Also das innere Kind ist ja ein ganz riesen beliebtes, berühmtes Thema. Aber im Teenageralter, und das passt zu dem, was wir schon besprochen haben, deswegen wollte ich einmal so den Kreis schließen. Weil einem da so viel bewusst wird in diesem Alter, durch die Kontraste, durch Freundschaften, Beziehungserfahrung, erste sexuelle Erfahrung unter Umständen auch, ist das oft eben auch ein Anteil oder auch mehrere Anteile, die in der Therapie sehr wichtig und wertvoll sind, weil da eben auch viel Schmerz liegen kann. Ne, also wie viele von uns haben, also ich habe mich auch sehr ausgeliefert als Teenager, muss ich sagen. Ich habe nicht gewusst, wie gehe ich mit den Gefühlen um. Also habe ich mir auch schmerzhafte Situationen gesucht, die mich brechen, weil ich gar keine Lust hatte oder auch irgendwie, ich war auch sehr rebellisch dran, ich war sehr wütend auf die Welt, sehr wütend auf die Menschen. Und ich bin mit dieser Wut rausgegangen und wusste nicht, wie ich Gefühle fühlen soll. Und dann habe ich eben Situationen gesucht, die mich in die Knie eigentlich gebrochen haben, gezwungen haben, sodass das irgendwie auf mich eingeprasselt ist. Und ich glaube, das ist eine Zeit, die Teenagerzeit, die wir oft vergessen, die auch in Therapien oft übersehen wird. Deswegen wollte ich das nochmal so reinbringen.
Ja, das sehe ich, also das ist schön, dass du das ansprichst. Also sehe ich bei mir selbst auch. Und tatsächlich, also ich finde, das innere Kind ist so für mich mittlerweile ein kleiner Abschnitt geworden von so vielen Anteilen, die wir in uns haben. Und das, was du sagst über den Teenager, meine Kids kommen ja jetzt in diese pubertäre Phase hinein. Und ich habe schon immer das irgendwie, also ich mag das nicht so, du bist jetzt in der Pubertät oder du bist jetzt in den Wechseljahren. Weißt du, was ich meine? So dieser Stempel, oder? Ich sehe das halt einfach immer alles als ein Prozess und als etwas, was unglaublich wichtig ist und überhaupt nicht ausgeklammert werden sollte, sondern ich glaube, es geht darum, das wirklich sehr, sehr bewusst zu erleben. Und vor allem bei meiner Tochter, die ist schon relativ weit, beobachte ich gerade, es braucht so viel Zeit für sich selbst in dieser Phase, um einfach, und nur schon der Körper ist so beschäftigt. Das ist körperlich schon so anstrengend, diese Veränderung, diese körperliche Veränderung. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es viel Raum gibt im Alltag meiner Kinder für diese Veränderung, wo sie einfach damit sein können und damit gehen können. Und sie nicht noch dies und das und jenes machen müssen, weil in dem Alter hat man so vieles zu tun und man muss so wichtige Weichen stellen, wo ich mich tatsächlich manchmal frage, ist das nicht viel zu früh, wenn du mit 14, 15, 16 wissen musst, was für einen Job du lernen
Ach ja,
willst? Oder
ja.
weil ich so denke, mein Gott, wie kann man das entscheiden? Es ist gar
Ja.
noch nicht möglich, weil lass doch einfach mal Zeit, dass sich diese ganze Persönlichkeit entwickeln kann.
Ja.
Und es ist so interessant, in der Astrologie zum Beispiel, sagt man, dass man erst mit 29 richtig erwachsen ist. Wenn Saturn einmal brumm rundherum ist, wenn man diesen Saturn-Return hat, dann sagt man, jetzt ist ein Mensch erwachsen. Ich finde das super spannend.
Teenager-Alter, ich finde, das ist auch, oh, das ist so ein Thema, weil ich erinnere mich auch, wie sich von uns Mädchen dann eben der Körper verändert hat und die Jungen das auch in der Schule dann so kommentiert haben.
Ja, genau.
Das war ja auch so sichtbar nach außen irgendwie und dann aber auch mit total viel Druck, weil manche waren dann eben doch, also manche waren sehr schlank und haben dem Schönheitsideal entsprochen, manche sahen anders aus und auch das wurde ja alles kommentiert. Dann hatten wir auch tatsächlich eine Lehrperson, die immer sehr sexistische Sprüche gemacht hat. Also dieses Körper verändern und Frau werden, Frau sein, das war auch ganz zentral. Irgendwie, du kamst, du hattest diese Ruhe irgendwie nicht. Also ich muss sagen, ich fand die Schulzeit auch sehr prägend irgendwie, was das angeht. Ich war auf dem Gymnasium, aber das war so ein sehr asoziales Gymnasium, würde ich sagen. Also war so der Drogenumschlagplatz und so. Ja, und ich habe auch mitbekommen, wie halt eben viele Menschen, auch mein erster Freund, die dann auch viel mit Drogen zu tun hatten, wie verloren Teenager eigentlich sind. Oder auch, ich habe dir auch schon in unserem Vorgespräch haben wir auch darüber geredet, ne? Mein Bruder, ich will jetzt gar nicht so viel von ihm teilen, weil es ja sein Privatleben, aber der ist zum Beispiel sehr aus dem Schulsystem erstmal gefallen und die Lehrer haben ihm keinen Platz mehr gegeben. Also das war so, weil er sich nicht adäquat verhalten hat, obwohl er eigentlich mit sich selbst überfordert war. Unsere Eltern haben sich getrennt, also da war ja auch viel los, wird dann ja auch gar nicht mit berücksichtigt.
Nein.
Und ja, die Lehrer haben ihm keine Chance gegeben. Er konnte sich nicht mehr verbessern. Da war kein Ort dafür. Da war auch kein Ort für Individualität. Und der ist ja mittlerweile, ne, macht zwei Master und wird in sämtliche Stipendien und so eingeladen. Der Junge, an den damals ganz viele gar nicht mehr geglaubt haben, weil
Und
er
das ist
einfach.
so übel,
Ja, das
oder?
hat er mir auch gesagt. Er meinte ganz viele, er hat mit mir so über die Jungsperspektive gesprochen und er meinte auch ganz viele, die waren einfach depressiv. Die haben sich dann, er hat zum Beispiel auch viel gezockt, so, ne, und ist dann aus dieser Realität gegangen. Und da ist diese Erwartung an Teenager und du musst jetzt das Leben verstanden haben. Und natürlich musst du ein gutes Abi machen, du musst wissen, was du später machst. Und du musst so und so aussehen. Und nein, du darfst heute nicht im Unterricht zappeln oder laut sein. Das finde ich schrecklich. Also, das Schulsystem fand ich wirklich eine heftige Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. So. Ich weiß nicht, wie das mit, also wir haben ja schon ein bisschen über das Schulsystem mit deinen drei Kindern gesprochen. Also ich finde es schön, wenn da mehr Raum für Kinder ist. Und ja, ich glaube auch der Lehrberuf, ne? Ich habe viele Lehrer, Lehrerinnen in meiner Familie, der ist echt hart. Also die sehen ja auch, was los ist und können ja nicht immer was machen. Ne? Wie soll denn eine Person über 30 Kinder adäquat was beibringen und dann noch die Ressourcen fördern und sie sehen? Also ich finde, das ist so, da verlieren wir auch viele im System. Also wir verlieren
Voll.
da viele, die ganz tolle Menschen sind eigentlich.
Und ich glaube, wir verlieren sie, weil dieses System so beziehungsfeindlich ist.
Ja.
Es gibt gar keine Möglichkeit, auch für Lehrpersonen gibt es die Möglichkeit gar nicht. Oder nicht genügend, um in Beziehung, um in Bindung zu sein mit den Kindern, mit den Schülern. Und das ist das, was ich eigentlich dem System ankreide. Und ich gehe ja einen relativ extremen Weg, sage ich jetzt mal, oder wir gehen ihn in unserer Familie mit den Kids. Unsere Kinder lernen frei. Also sie sind schon an einer Schule, aber sie lernen frei. Und die haben sehr, sehr viele Freiheiten. Und mir war das sehr, ich muss immer in Extremen denken. Ich muss in Worst-Case-Szenarien denken. Und das Als ich mich damals entschieden habe für diesen Weg oder wir uns entschieden haben für diesen Weg, es war ja eine gemeinsame Entscheidung, dann kommt schon das Außen und ist so misstrauisch und sagt so, ja, und ja, aber was wird denn mal aus diesen Kindern? Können die sich denn mal in die Gesellschaft einfügen?
Einfügen, ja,
Ja,
ist ein krasses
genau.
Wort, ja.
Ja, ich dachte eben so, oh mein Gott. Und ich habe so gemerkt, so, irgendwann habe ich dann ziemlich krass auf diese Fragen reagiert, weil ich so gefunden habe, hey, wisst ihr was? Ich habe den Anspruch gar nicht daran, dass mein Kind eine Ausbildung macht.
Ja.
Und da sind die Menschen extrem erschrocken, weil meine Kinder sind schon jemand. Ein Baby, das auf die Welt kommt, muss nicht jemand werden. Es ist schon ein Mensch. Und dieser Mensch entwickelt sich. Und ich bin hier, um einen sicheren Rahmen zu setzen, damit sich dieser Mensch entwickeln kann, so wie er gedacht ist, in
Ja.
seiner Essenz. Das ist für mich die Grundlage für alles oder meine Haltung,
Ja.
was da dieses Thema betrifft. Und wenn dieser Mensch in ein System kommt, was diesen Menschen nicht so nehmen kann, wie er ist, sondern dann auf dieses Verhalten schaut und findet, das Verhalten ist jetzt aber falsch und nicht versteht, dass es um mehr geht als nur um Verhalten,
Ja.
dann
Ja, es
ist es nicht der richtige Ort für meine Kinder. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Ja, bei uns wird ja wirklich die Identität an Leistungen geknüpft, an
Ja.
Arbeit geknüpft, ne? Also wir schauen, wie viele sich wirklich große Sorgen darum machen, zu wenig zu leisten.
Ja.
Das ist so krass, weil ich mir
Voll,
denke,
oder?
also andere Lebewesen leben in ihrem
Ja.
Naturraum und sie leben und sie machen das,
Ja.
sie sind in Gemeinschaft und so weiter. Und wir,
Ja.
ja, wir haben Angst, zu wenig zu leisten, weil wir dann jemand nicht mehr sind eigentlich. Das
Ja.
Und ich finde es so spannend, weil du immer sagst, ich lebe in Extremen. Und ich finde dein Lebensweg ist für mich nicht extrem, ist einfach dein Lebensweg. Aber dass du immer sagst, aber ich bin jetzt extrem und ich sage das jetzt, liegt wahrscheinlich auch daran, weil das Feedback an dich war, wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, weil es triggert viele.
Ja.
Also
Krass, ne? Wie auch
ja.
das Leben von, aber ja, da sind wir wieder, was sind die Berührungspunkte? Vielleicht, weil die Person dann vielleicht schlechte Schulerfahrung hat und denkt, oh, so frei lernen wäre vielleicht für mich was gewesen. Also, ne, warum triggert das, ist dann ja auch die
Ja,
Frage.
genau. Ja.
Aber für mich ist eher extrem, wie gerade zum Beispiel das Schulsystem, das Arbeitssystem ist. Das ist für mich
Ja.
extrem. So,
Ja.
so. Weil das ist
Ja.
nicht, es ist nicht menschenwürdig.
Nein,
So.
es ist, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, absolut menschenfeindlich.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja.
Es geht ja auch nicht um dich als Mensch, als
Nein.
Individuum. So.
Nein. Und ich glaube, aber ich glaube, wir merken gerade, dass die ganze Geschichte nicht aufgeht. Eigentlich, wenn wir ehrlich wären mit uns, oder?
Du meinst mit dem nicht aufgeht, dass es ja die Dinge immer noch bestehen, oder was meinst du damit?
Ja, dass es uns einfach so nicht gut tut. Ich meine, wenn du
Ja.
schaust, wie viele Menschen einen Burnout erleben oder
Ja,
in
ja.
Depressionen hineinfallen.
Es sind ja auch immer Limitationen. Also ich habe zum Beispiel ein Elternteil, was eben letztes Jahr auch in der Klinik lange war, wegen Burnout zum Beispiel, und aber verbeamtet ist. Das heißt, du kannst nicht einfach rausfallen, du kannst nicht
Ja.
einfach gehen, du kannst nicht einfach ein neues Leben starten, du bist verbeamtet. Oder wenn
Ja.
jemand verbeamtet ist, darf er ja auch nicht gewisse psychische Erkrankungen haben. Wenn du
Ah.
privatversichert bist, fällst du ja raus, ne? Wenn du
Okay.
Also, oder muss mehrere höhere Beiträge bezahlen. Also, du wirst ja irgendwo auch immer noch sanktioniert,
Krass.
wenn du sagst, mir geht es psychisch nicht gut, ne? Und wenn das dann
Ja.
offiziell ist. Also, es gibt ja, das ist jetzt nur ein Beispiel,
Ja,
ne? Aber
ja.
es gibt ja ganz an vielen Stellen wirklich für Menschen, die nicht fügig sind, die nicht in der Arbeitsmoral mit drin sind, gibt es Sanktionen. So. Also. Ja, umso wichtiger ist, dass wir nach uns schauen, ne? Und
Ja.
dass jeder für sich die Arbeit machen kann, also seine innere Arbeit, seine,
Ja.
oder Schattenarbeit, da gibt es ja verschiedene
Ja,
Begriffe,
ja.
So gut, wie wir es für uns schaffen, weil ich finde, die Verbindung zu uns selbst ist so wichtig und ganz viele haben diese Verbindung gar nicht. Sonst ist es so wichtig, die zu stärken und deswegen liebe ich auch unsere Arbeit so sehr, auch dass wir so viel auf Social Media machen, weil das, was wir beide ja auch machen, ist ja auch größtenteils kostenlos. Und das war für mich auch immer ein Antrieb, weil ich finde es ganz schrecklich, dass so das Wissen darüber dann irgendwie noch vermarktet wird oder Luxus ist. Weil gerade die Menschen, die nicht viele Privilegien haben oder die eine, zum Beispiel eine schwere Teenagerzeit hatten, eine schwere Kindheit, die brauchen es doch besonders eigentlich. So, und deswegen finde ich das gut, dass wir das machen und dass andere Menschen das auch machen. So.
Das finde ich, ist für mich immer ganz wichtig gewesen, dass das eine Stimme bekommt, die alle hören und
Ja.
nicht nur ein, ich sage jetzt mal, privilegierter Teil oder was auch immer. Aber das ist mir schon immer ganz, ganz, ganz wichtig gewesen, ja. Und also ich sehe, ich bin ja noch ein bisschen eine Generation vor dir, gell? Du bist ja super, super jung.
Ich bin 26, ja.
Jetzt bin ich, wir sind 20 Jahre auseinander. Ich finde das mega cool. Eine Generation liegt zwischen uns.
Ja, aber ich merke das gar nicht. Du bist für mich.
Ich auch nicht.
Nee.
Aber es ist total schön. Oh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich glaube, wir sind so das Bindeglied oder dieses Glied, was das bricht. Also auch dieses transgenerationale Trauma, oder? Wie wir das weitergeben. Also ich spüre das wirklich manchmal richtig physisch in mir, wo ich so merke, aha, ja, jetzt das Thema ist jetzt gerade extrem präsent in mir und ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu integrieren, dann geht es nicht mehr weiter oder eben ich gebe es weiter. Also ich kann wirklich gewisse Themen kann ich spüren. Es gibt dazu ein mega spannendes Beispiel, wo ich wirklich gemerkt habe, ah, oha, so cool, das habe ich meinen Kindern nicht weitergegeben.
Toll. Ja, da kannst du ganz stolz sein, ja.
Ja, weil ich habe manchmal so Erinnerungen, wo ich so da sitze und das war so eine Erinnerung, wo ich am Frühstückstisch saß und dann ploppte so dieser Satz auf, den ich so oft gehört habe: Jetzt tu doch mal normal oder jetzt sei doch mal normal
Ah, ja.
oder geh ins Zimmer und komm wieder zurück, wenn du normal bist.
Ja.
Und ich habe so über diesen Satz nachgedacht und dann war meine große Tochter bei mir und ich habe sie dann gefragt, du, wenn ich dir jetzt sage, jetzt tu doch mal normal, was macht das mit dir?
Und
Sie hat mich so angeschaut und hat so gesagt, also Mama, es ist ja eine absolute Beleidigung.
wow.
Und ich so, ja, ah, okay. Und warum? Und sie sagt, ah, kein Mensch auf der Welt ist normal.
Oh, das macht mich aber ganz glücklich. Das ist ein wirklich wundervolles Beispiel.
Und ich
Oh.
fand das so cool. Ich bin so
Ja.
da gestanden. Und ich habe so gedacht, ah, oh, wie geil ist das dann? Denn da ist so der Satz in mir, der mich noch so richtig oder so, wo ich so merke, wow, wenn der ins Bewusstsein kommt, dann macht das wirklich körperlich noch was mit mir. Es
Ja.
bewegt etwas in mir. Und bei meiner Tochter prallt das wie ab. Es ist wie nicht vorhanden. Und also solche Dinge finde ich sehr, sehr, sehr heilsam.
Ja, wundervoll. Also wirklich. Aber das finde ich ganz schön, ja, transgenerational, da sind wir in dem Bereich. Du hast ja auch schon gesagt, dass für dich so Triggerpunkte, Berührungspunkte, das ist ja auch, du hast auch schon mal gesagt, du flirtest auch mit dem Widerstand, da haben wir mal drüber geredet, oder auch Trigger sind so ein Hinweis, sind sie auch. Und da sind wir wieder aber in der Individualität des Menschen, gerade im Traumakontext, weil natürlich nicht jede Person genug Resilienz, Widerstandskraft und Ressourcen hat, um das alleine zu integrieren. Also dieses Integrieren ist jetzt einfach so ein Begriff, aber den kann man ja auch wirklich neurobiologisch füllen. Ich habe sogar gesehen, du hast gestern einen Beitrag darüber gepostet. Hippocampus und Amygdala.
Ja.
Ne, wenn ein Ereignis eben so schwer ist, dass die beiden, also das wird nicht mehr wirklich in Kontext eingeordnet und es fragmentiert, es ist nicht mehr zusammenhängend und dadurch kann es natürlich immer reaktiviert oder auch getriggert werden.
Ja.
Und das kann ja von bis gehen. Ne? Es kann auch sein, dass
Ja.
Personen ständig dissoziieren und Erinnerungslücken haben, auch für die Ereignisse. Und da sind wir wirklich in diesem Traumabereich jetzt. Da haben wir jetzt ja die gute Überleitung. Und Trauma ist ja auch so ein hochgradig individuelles Thema einfach,
Ja.
weil ich finde auch Trigger, ich versuche die auch als für mich als Hinweis zu nehmen. Aber ich habe auch schon zwei Therapien in meinem Leben gemacht. Das heißt, mittlerweile habe ich genug Bewältigungsmechanismen.
Ja.
Und ich versuche dann trotzdem immer die Menschen jetzt auch mitzunehmen, die halt das nicht haben.
Ja.
Ja, weil auch da lassen wir viele Menschen auf der Strecke eigentlich.
Ja.
Weil dieses
Total.
Integrieren, was bedeutet das? Integrieren bedeutet, du verarbeitest das, was passiert ist, aber dafür muss es dir bewusst werden.
Ja.
Dadurch wird natürlich auch die Tragfähigkeit bewusst, was ist da eigentlich Schlimmes passiert. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert.
Ja,
Und es
ja.
ist dann eben unglaublich wichtig, dass man gut begleitet ist und in Räumen drin ist, wo man sich sicher fühlt und wo man immer wieder dieses Containment finden kann,
Genau.
diesen Boden und das Fundament finden kann, dass es eben bewältigbar ist
Genau.
und dass man
Und
nicht alleine damit ist.
ja, und da erstmal hinzukommen, ne, weil das haben wir auch schon jetzt heute besprochen, gerade wenn man viel Schmerz erfahren hat und immer viel alleine war, ne, oder wir beide mit unserer Überzeugung, besser ist es alleine, da sind wir sicherer. Also ich habe ewig nicht nach Hilfe gefragt, ne, und ich kann mir vorstellen, dass du auch dich damit sehr schwer getan hast. Ja. Ne? Und da erstmal hinzukommen, das ist natürlich auch, also wie lange Menschen eben auch belastet sind, wirklich belastet sind, bis sie es schaffen, nach Hilfe zu fragen. Und auch da gibt es ja auch Limitationen. Ich meine, man muss ja auch nicht jeder braucht Psychotherapie. Manche wollen in die Beratung, manche wollen Workshops machen, manche wollen mit Freunden das machen. Also darf auch jeder nach seinem Ermessen machen. Aber wenn zum Beispiel jemand wirklich professionelle Hilfe haben möchte, auch da ist das Gesundheitssystem. Ich meine, wie lange wartet man auf einen Platz, der bezahlt wird? Beispielsweise, ja. Also deswegen ist es ja gut, dass wir dann so eigene Strategien auch, dass immer mehr aufgeklärt wird über Trauma, damit das Verständnis auch schon mal da ist. Was bedeutet das denn zu integrieren? Ne?
Genau.
Ja.
Genau, das ist ja so, also da mach wieder den Bogen zu deinem Buch, weil es ja so vieles schon erklärt da drin,
Ja. Ja, in meinem Buch, genau. Also alles über Bindung. Ich habe auch die Bindungsstile und auch die Experimente, die mit Kindern früher gemacht worden sind, Fallbeispiele. Und jetzt, um bei Trauma zu bleiben, all das habe ich ja auch aufgegriffen. Ne? Bindungstrauma haben wir schon mit den Bedürfnissen angesprochen. Transgenerationales Trauma, auch die Forschung dazu. Und die Übungen. Also hier sind ja 30 Methoden drin, haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Innere Aufstellungsfelder, Stuhldialoge, Anteilearbeit, weil ich finde das ganz wichtig.
Ich
Wer
auch.
in mir reagiert gerade? Und ich habe jetzt noch mit einer Therapeutin drüber geredet, weil ich mache gerade, also ich bereite auch gerade so eine Webinarreihe vor über Skills und Notfall. Und auch da, das funktioniert ja nicht für jeden. Da sind wir wieder bei Individualität.
Genau.
Und es ist auch so wichtig, gerade bei Trauma, wer in dir hat dieses Trauma erlebt. Ne? Zum Beispiel das 16-jährige Ich. Und da in den Kontakt zu gehen, weil du als oder ich als 26-jährige Ellie, ich bin jetzt eigentlich sicher und ich bin jetzt eigentlich handlungsfähig. Aber ich hab ja auch viel Trauma erlebt, so, ne? Deswegen machen wir auch das, was wir machen, sind wir doch mal ehrlich.
Definitiv.
Ja, genau. Und dann aber zu sagen, okay, krass, ich kann mich um mich kümmern, aber da gibt es halt diesen Anteil, der eben das erlebt hat. Und das ist für mich auch Pendulation zwischen den Anteilen, zwischen dem Nervensystem, also im Toleranzbereich, außerhalb des Toleranzbereichs, um zu lernen, ich darf handeln und ich darf Sicherheit erfahren und ich darf eine glückliche Beziehung führen. Ich habe das auch verdient. Ich muss mich nicht schämen und ich darf erfolgreich sein, ich darf sichtbar sein. Das sind ja alles Dinge, die damit zusammenhängen. Ne?
Und dann kannst du plötzlich dich halten.
Ja.
Also, aber das ist ein Weg und das ist ein Prozess und
Ja.
das ist nicht von heute auf morgen gefixt.
Genau, und auch immer mal wieder klappt das nicht. Also, das mit dem Halten finde ich mal einen schönen Begriff. Also, ich darf mich selber auch koregulieren. Ich darf diesen Anteil quasi koregulieren, ne? Aber das klappt trotzdem auch nicht immer. Also, muss ich auch sagen, und das ist mir auch wichtig, immer wieder zu sagen, wir haben trotzdem auch unsere Einbrüche, ne? Und auch wir dürfen auch manchmal denken, boah, scheiße, ich dachte, ich habe schon viel mehr jetzt eigentlich irgendwie in
Ja.
meinem Prozess geschafft und jetzt, Mensch, bin ich wieder irgendwie gerade zurückgeworfen.
Ja.
Das ist auch oft sehr ernüchternd, ne? Das, also, das muss
Ja.
man auch sagen. Und da dieses Vertrauen, es geht ja auch um Urvertrauen, ist ja auch wahrscheinlich dein Thema mit
Ja.
Urwunde, ne?
Ja.
Urvertrauen oder Urmisstrauen. Ja,
Ja.
das muss man ja erstmal dann entwickeln, wenn man sehr viel Misstrauen hat. Gerade bei
Ja.
Trauma geht es darum, ich bin misstrauisch, dass du mir gerade was Gutes willst. Ich glaube
Ja.
eher, dass du eine Bedrohung bist. Ne?
Genau.
So.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis gewesen, weil ich so gemerkt habe, oh krass, ich bin eigentlich grundsätzlich einfach misstrauisch.
Ich auch. Ja. Also die allerersten Podcast-Interviews zum Beispiel bei mir, ey, ich konnte nicht schlafen. Ich dachte, weil das ist ja Kontrollverlust. Ich weiß ja nicht, was du
Ja.
jetzt fragst. Ist ja
Ja.
Kontrollverlust. Ich finde das ganz
Ja.
schrecklich. Gerade bei Trauma, Kontrollverlust, wenn du nicht weißt, was passiert
Ja.
jetzt, dann
Ja.
bin ich schon super angespannt und ich gehe alles durch und so weiter.
Ja,
Also das
genau.
merke ich zum Beispiel noch, ne? Dass wenn ich etwas nicht vorhersehen kann, kann ich auch ganz schwer mit umgehen. Und damit mache ich es mir aber selber oft im Alltag schwer, weil du kannst nicht alles kontrollieren und ich bin dann sehr hart mit mir. Und das zu lernen, also ich ist schon viel besser geworden, aber auch das
Ja.
ist eine Reise, diese Kontrolle, Riesenthema.
Ja, bei mir auch. Kontrolle und der Perfektionismus.
Ja,
Das
dieser
geht nicht.
krankhafte
Ja,
Perfektionismus schon,
genau.
ne? Der, ja, das war bei mir im Buchprozess, da haben wir auch drüber geredet. Du hast ja
Ja.
auch schon ein Buch geschrieben.
Ja.
Kannst du ja auch mal, sag gerne, was dein Buch ist, damit du noch mal das hier erwähnst.
Ah, ja, mein Rauhnächte-Buch, gell, wo wir durch diese Rauhnächte-Zeit hindurchgehen und die Rauhnächte dazu nutzen, das Nervensystem zu regulieren. Also, wo man wirklich, weil ich einfach diesen Rauhnächte-Prozess unglaublich schön finde, weil es einfach eine Zeit ist, wo man meistens frei hat und nicht arbeiten muss und wirklich einfach sich Raum nehmen kann, um sich mit sich zu beschäftigen und mit sich fein zu sein und sich zu überlegen, wo möchte ich hin im nächsten Jahr? Was ist für mich, was will ich abschließen aus dem letzten Jahr? Was nehme ich da mit und was nehme ich nicht mit? Es ist so ein inneres, so eine innere Reinigung, um dann wirklich auch gestärkt und reguliert in dieses nächste Jahr hineinzugehen. Ich vermische gerne Dinge, die man nicht so richtig vermischen kann.
Du kannst es ja.
Ja, ich kann es. Das ist genau das Schöne. Und ich arbeite ja gerade am nächsten Buch, wo es dann darum geht, wirklich durch den Jahreskreis hindurchzugehen mit diesem Nervensystem und diese unterschiedlichen Jahreszeiten, die ja immer wieder andere Themen uns bringen, zu nutzen, um sich zu stärken, um dieses Fundament zu finden, über das wir jetzt gerade gesprochen haben und uns immer wieder Gutes zu tun, damit wir dieses Fundament auch haben, die Themen anzuschauen und nicht mehr Angst davor haben.
Ja, das schickst du mir
Ja.
dann ja,
Genau.
das Buch.
Ja, natürlich.
Aber ja, um da auch die psychologische Perspektive vielleicht mal reinzubringen, weil es sind ja im Endeffekt Rituale, Bräuche
Ja. Ja.
und bewiesenermaßen, das ist auch eine Ressource für Menschen, ne?
Ja.
Also egal jetzt, ob es jetzt um Glauben geht, ob es um Traditionen, Bräuche geht, ob es um Hobbys geht, all das, was einen irgendwo sinnstiftend ist, ne? Wo man sich
Ja.
ausleben darf, wo man Raum für sich bekommt, das ist ganz, ganz wertvoll, ne?
Ja.
Oder auch die Arbeit. Ich arbeite auch gerne mit meinen Tieren, ne? Das machen ja
Ja.
auch ganz viele. Das ist so mit Wesen zusammenarbeiten, auch
Ja.
Verbindung zu haben.
Ja.
Und da eben, ja, diesen Raum zur Entfaltung. Und ich darf sein. Und das finde ich zum Beispiel mit meinen Tieren als Hobby auch, wenn ich mit denen draußen bin. Das ist so mein, was heißt Hobby? Das ist mein Lebensstil, mit meinen
Ja.
Tieren zusammenzuleben. Ich bin immer mit denen zusammen so,
Ja.
ne? Und ich werde nicht bewertet, ne? Und das hat
Ja.
mir zum Beispiel in meinem Prozess sehr gut getan, nicht
Ja.
bewertet zu werden. Diesen Perfektionismus, den brauche ich da nicht,
Ja.
ne?
Ja.
Und dafür was zu finden. Und das sind zum Beispiel auch deine Bücher, die umfassen das dann ja auch, ne?
Ja, das ist total schön, ja. Ja, bei den Tieren, der Hund hat immer Freude, wenn du kommst.
Ja, und das ist so, ach, mein Wolfshund zum Beispiel, der ist ja ein Angsthund. Und wir koregulieren uns wirklich. Also der
Ja.
kommt dann an mich wirklich dran und
Ja.
dann atmen wir zusammen. Und dann
Ja.
atmen, der macht dann nochmal Dann atmen wir so ganz tief aus und dann machen wir das zusammen. Und da habe ich nochmal so diese feine Kommunikation gemerkt, weil du bringt ja nichts, wenn ich nur mit denen Dialoge führe, sondern es geht um Körpersprache, ne? Der Körper kommt ja auch mit bei Trauma, da sind wir im Körpergedächtnis auch, ne? Wenn das gespeichert ist. Ja, finde ich ganz schön. Ja.
Elli, wir könnten noch ewig miteinander
Ja.
weitersprechen. Vielleicht machen wir das ja wieder mal.
Total gerne, total
Gell?
gerne. Wir haben ja die Mutterwunde schon mal angesprochen. Vielleicht gibt
Ja.
es da ja Leute, die sagen, ich habe Interesse daran, dann könnt ihr das ja auch
Gell.
gerne bei Spotify reinschreiben oder wie auch immer.
Genau. Ja, super gerne. Vielleicht auch Fragen an uns und dann können wir das aufnehmen und schauen wir mal, was passiert. Dann
Ja.
gehen wir ganz spontan ohne Kontrolle in diesen Prozess
Ja.
hinein.
Sehr gut.
Voll cool. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für deine Zeit, für diesen Raum mit dir. Es war extrem schön, was wir da besprochen haben. Und ich verlinke natürlich deine Website, dein Buch. Alles findet ihr hier in den Shownotes. Folgt unbedingt der Elli auch auf Instagram. Es lohnt sich, diesem wunderbaren Kanal zu folgen und ihren wundervollen Inputs zu lauschen, die wirklich sehr, sehr, sehr tief gehen. Also es ist nicht so dieses Social Media oberflächliche Gedöns. Finde ich so schön, dass du auch zu den Menschen gehörst, die da eine Gegenbewegung geben. Danke viel, vielmals.
Danke, dass ich da sein durfte und mit dir sprechen durfte. Es war wirklich mit Abstand mein liebstes Podcast-Interview.
Yeah. Freue ich mich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich, wenn wir nochmal was aufnehmen würden. Und
Ich
ja,
auch.
freue mich auch auf dein Buch, wenn es rauskommt.
Ja,
Sehr
es
gut.
geht noch ein Weilchen.
Das darf es auch, ohne
Ja,
Kontrolle.
genau.
Sehr gut.
Bis
Okay.
bald, ihr Lieben da draußen und tschüss.